Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und leicht desillusioniert, denn Frank Miller, ja, der großartige Frank Sin City Miller, der diese düsteren Comicwelten erschaffen hat, der hat, wie ich jetzt weiß, eigentlich nur abgekupfert, und zwar von Privatdetektiv Alec Sinner. Alec Sinner ist das Frank-Miller-Vorbild. Und die gesammelten Comicgeschichten über Privatdetektiv Alec Sinner, die sind jetzt erstmals auf Deutsch erschienen. Ole Frahm erzählt die Geschichte dahinter und die beginnt im sündigen New York der 70er Jahre. Was ist das für New York?
Ja, das Tolle auch an dieser Gesamtausgabe ist, dass ja diese 30 Schaffensjahre natürlich auch ein bisschen die Geschichte von New York erzählen. Das heißt, es geht in den New York der 70er los, was ja die Stadt ist, die kurz vorm Kollaps steht, in der es wirklich sehr viele soziale Spannungen gibt. Und der Bogen endet dann kurz vor 9/11, beziehungsweise kurz nach, also dann noch 3 Jahre nach 9/11, wo aber dann tatsächlich das nur noch eigentlich angedeutet wird, was das für die Stadt bedeutet. Das ist auf jeden Fall New York, das alle populärkulturellen Konnotationen mitdenkt. Man ist, finde ich, sehr stark an so Francis Ford Coppola erinnert, an die ganzen Mafia-Geschichten. Es sind immer aber auch Regierungsleute mit beteiligt. Also es geht auch immer eigentlich um die USA als eine sehr mächtige und weltweit agierende Regierung.
Bleiben wir ein bisschen bei Sinner. Sinner ist für mich so eine finsterere und fragilere Version von Humphrey Bogart. Können Sie uns mal am Beispiel einer Storyline erklären, wie dieser Typ tickt?
Ja, er hat tatsächlich erstmal alle Attribute, die so ein Privatdetektiv braucht. Er kann eine Waffe benutzen, er war im Polizeidienst, hat quittiert, weil ihm die Methoden der Polizei nicht mehr gefallen haben. Das heißt, es wird auch der ganze Streit mit der Polizei, er kommt natürlich immer wieder zu demselben Kommissar zurück, der ihn nicht leiden kann. Mich hat das sehr stark an Detektiv Rockford erinnert aus den 70er Jahren, dass er auch so eine Maverick-Figur ist, also der so ein bisschen tricksen kann, der ein bisschen weiß, wie man die Spiele spielt, gleichzeitig aber immer auch in Konflikt mit dem Gesetz gerät, das aber dann durchsteht, weil er eben, ja, aufrichtig ist, weil er weiß, was sozusagen Recht und Gesetz ist, im Gegensatz eben oft zu den Polizisten selbst.
Aber was gibt ihm denn die Kraft dafür, das durchzuhalten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das ist eine sehr menschliche Figur in der Weise, dass eben Freundschaft viel zählt. Es gibt eine Geschichte, wo er einen heroinsüchtigen Afroamerikaner, der Pianist ist, rettet aus einer Situation, sich mit dem anfreundet und dann wirklich aus der Freundschaft raus alles Weitere sich ergibt. Was bleibt, finde ich tatsächlich in der Geschichte zum Beispiel so ein bisschen offen, was da jetzt der Punkt ist. Aber also man merkt dann auch schon, dass Munoz und Sampaio immer politische Fragen, in dem Fall eben natürlich den Konflikt in den Städten zwischen, also auch die Unterdrückung der Afroamerikaner thematisieren wollen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich dann dieses Motiv der Freundschaft schon das, was sich auch durch die ganzen vielen Jahre und Bände erzählt. Und das Aufregende ist eigentlich, dass man eigentlich diesen Helden auch so langsam eben altern sieht und tatsächlich in diesen verschiedenen Lebensphasen auch durchaus anders agieren bemerkt. Gleichzeitig, und das ist eine ganz große Qualität, die heute fast so ein bisschen abgestanden sich liest, aber immer noch faszinieren kann, gibt so eine Geschichte, wo Munoz und Sampaio in der Geschichte erscheinen und Alec Sinner sagen, dass sie einen gleichnamigen Helden haben und von ihm jetzt doch, sie haben keine Inspiration. Sie wollen ihn einfach mal ein paar Tage begleiten und gucken, was da passiert. Dann passiert natürlich ganz viel und sie machen dann sozusagen, während die Geschichte passiert, die Geschichte und haben aber ein anderes Ende, als es dann in dem Comic, der Das Leben ist kein Comic-Baby heißt, dann sich entwickelt. Und das ist natürlich, also da merkt man schon diese ganze postmoderne Erzählweise, die sich in den 70ern, frühen 80ern dann entfaltet und so einen anderen literarischeren Blick auch auf den Comic wirft.
Aber Sinner, das soziale Wesen scheint mir doch etwas widersprüchlich zu sein. Denn einerseits ist da Einsamkeit und Misstrauen, andererseits ist da Raum für die Freundschaft. Also was ist das für eine Dynamik?
Nee, das ist eben Widersprüche. Das ist, die Munoz und Sampaio sind ja deutlich auch Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft, in der eben natürlich Konkurrenz das vorherrschende Motiv ist. Und Sinner hat aber eben Leute, denen er vertraut. Joe von Joe's Bar zum Beispiel, das dem erzählt er ganz einer der ersten Geschichten seine Lebensgeschichte. Und der bleibt auch so eine durchgehende Figur. Es gibt einen der Polizisten, den er auch traut. Und er hat später eine Tochter, wo es auch ganz wirklich so ganz rührenden, also auch natürlich dann dramatische Szenen gibt. Also man merkt, dass es gibt eben diese klassische Privatdetektivseite, die auch die vorherrschen ist, also auch dies so eine Kesselippe zu riskieren, das ist wirklich eines der durchgehenden Motive. Und gleichzeitig ist es aber eben natürlich eine soziale Figur. Diese Idee des einsamen Wolfs ist, glaube ich, bei Munoz und Sampaio ihm sozusagen so ein bisschen unterwandert.
Sie haben die Cinna-Comics mal literarische Krimis genannt. Wie meinen Sie das?
Die Gesamtschau, die durch den Avant-Verlag jetzt vorliegt, macht möglich zu sehen, mit welchen unterschiedlichen Perspektiven und auch literarischen Tricks Munoz und Sampaio zu erzählen vermögen. Es gibt eine Geschichte, die handelt davon, wie ein Zeichner einen anderen Zeichner besucht, der seinen Comic plagiiert hat. Das könnte sogar ein Spiel mit Frank Miller sein, denn der Zeichner, der da plagiiert wurde, der deutlich auch sozusagen in Anspielung auf Munoz gezeichnet ist, der reist ihm hin, um diesem anderen Zeichner die Hände zu brechen, wird dann aber selbst ermordet, weil der andere Zeichner schwelgt im Geld, der hat wirklich ganz viel Geld mit seinen Comics gemacht und mit der direkten Kopie seiner Zeichnung. Und das ist aber dann wiederum so erzählt, dass man gar nicht genau weiß, was passiert ist. Also wie dieser Mord, wird gezeichnet, aber man denkt dann, es ist so erzählt, dass es auch sein könnte, dass Alex Hinder das einfach imaginiert hat. Und im letzten Panel kommt dann noch eine Figur, die dann eigentlich aussieht wie der Zeichner, den er im Bus getroffen hat, sodass man gar nicht weiß, ist er eigentlich ausgestiegen? Hat Alex Hinder das alles geträumt? Oder ist das tatsächlich alles passiert? Und gleichzeitig macht es natürlich über eine zentrale Frage der Comics eine sehr kluge Reflexion, dass nämlich die Zeichnungen nicht schützbar sind. Jede Zeichnung ist nachzeichnbar, ist reproduzierbar. Comics sind das Medium der Reproduktion. Auch Alex Hinder ist ein Held, der sich anderen Comics verdankt. Das ist ganz deutlich, ich habe schon Corto Maltese genannt. Da wird sozusagen immer fortgeschrieben, immer in so einem parodistischen oder pastischhaften Verfahren weitererzählt. Und da drehen die das aber doch durchaus nochmal so, dass sie selbst eine Reflexion darüber vornehmen können.
Jetzt ist Alex Hinner Geschichte. Was ist denn von ihm geblieben in der Popkultur, abgesehen von Frank Miller? Das haben wir, denke ich, rausgearbeitet.
Ich denke, dass Munoz und Sampaio eigentlich eine ganze Generation in den 80er Jahren von Zeichnerinnen und Zeichnern davon überzeugt haben, dass Erzählungen im Comic nichts Gradliniges sein muss, dass das Grafische einen Eigensinn hat, der zu ganz neuen Seitenfindungen und aber auch Erzählweisen führen kann. Und damit lässt sich das gar nicht, also das ist sozusagen, es gibt eigentlich niemanden, der sich nicht, glaube ich, also der es gelesen hat, der sich nicht davon hat beeindrucken lassen in den 80er Jahren.
Wie funktioniert eigentlich Disneys Fantasia in einer düster versauten Erwachsenenversion? Das erfahren Sie in unserem zweiten Kompressor-Thema heute. Es geht um das Werk des Bruno Bozzetto. Da gibt es jetzt eine DVD-Sammlung. Und darüber sprechen wir mit dem Animationsfilmhistoriker Rolf Giesen. Im Kompressor-Podcast, abonnierbar natürlich über Spotify, Apple Podcasts und die DLF-Audiothek.